Detektor FM. Zurück zum Thema.
Putins Russland ist ständig in den Schlagzeilen. Ukraine, Griechenland, USA. Das Land hält die Politik international ziemlich in Atem. Recht still ist es dagegen um ein ganz anderes Gebiet in Europa, das für den russischen Präsidenten Wladimir Putin weitaus interessanter erscheint, die Staaten des Westbalkans. Eine 350 Kilometer lange Eisenbahnstrecke reparieren die Russen in Serbien auf Staatskosten. In Montenegro sind ein Drittel der Firmen des Landes in russischer Hand. Das Auswärtige Amt hat vergangenen Jahres sogar von einem strategischen Interesse Putins am Balkan gesprochen. Droht hier ein neues Krim-Szenario und wie positionieren sich die ehemaligen jugoslawischen Länder selbst? Darüber spreche ich mit Konrad Kleving. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Ost- und Südosteuropa-Forschung in Regensburg. Guten Tag.
Guten Tag, Frau Schwager.
Woran erkennt man denn, dass Russland seinen Einfluss auf den Balkan ausbauen möchte?
Russland möchte ihn zumindest halten und eventuell auch ausbauen. Das erkennt man an symbolischen Aktionen, wie der Präsenz Putins voriges Jahr bei Militärparaden zum Anlass der 70-jährigen Befreiung Belgrads und Jugoslawiens. Und man erkennt es in der bereitwilligen Geldvergabe. Ich würde korrigieren, die Staatskosten der Eisenbahn sind nicht eigentlich Staatskosten, die russischen, sondern ein günstiger Kredit. Aber Russland versucht sich doch politisch und wirtschaftlich auf dem Westbalkan zu festigen. Und das ist auch ganz klar, weil dieses Gebiet eben noch nicht der EU beigetreten ist und man hier auf Partner trifft, die zum Teil bedürftig sind.
Kann man denn sogar von einer gezielten Balkanstrategie sprechen?
Da würde ich ein Fragezeichen dahinter setzen, denn die Staaten des westlichen Balkans stellen sich zu Russland ganz unterschiedlich. Und das geht zum Teil in der Konstellation doch recht deutlich auf die 1990er Jahre zurück. Bei den beiden albanisch geprägten Staaten auf dem Balkan, nämlich Albanien und Kosovo, hat die russische Einflussnahme nun überaus enge Grenzen. Und das geht mit auf die 90er Jahre zurück. Ähnlich sieht es in Kroatien und in Slowenien aus. Die Einflussnahmen jetzt speziell auf dem westlichen Balkan konzentrieren sich nun wirklich, wenn man Griechenland außer Acht lässt, weil es nicht westlicher Balkan ist, dann doch sehr stark auf Serbien. Versuche auch in der Republika Srpska, in Bosnien-Herzegowina und zum Teil in Montenegro.
Was erhofft sich denn der russische Präsident von einem Machtzuwachs in Südosteuropa?
Nun, das sind durchaus geostrategische Überlegungen. Die Küstenlinie, die es zu gewinnen gilt als Zugangsweg im Mittelmeer, ist zwar sehr gering, denn es kann sich eigentlich nur um Montenegro handeln. Und gerade dort ist der russische Einfluss, obwohl die russische Wirtschaft sehr präsent ist, politisch gesehen sehr beschränkt. Aber Russland ist auch auf der Suche nach symbolischem Kapital, symbolischem Einfluss und der Wahrnehmung seiner Machtansprüche, um sich darin selbst bestätigt zu finden. Und da ist es dann zum Beispiel eben wichtig, dass wenigstens Serbien, wenigstens auch Griechenland, durch den Regierungschef bei der Militärparade am 9. Mai anlässlich des 70. Kriegsendes vertreten sein werden.
Viele Länder Südosteuropas sind von den Gaslieferungen aus Russland ja abhängig. Gleichzeitig herrscht eine hohe Arbeitslosigkeit. Hat Putin leichtes Spiel, die Menschen auf dem Balkan für sich zu gewinnen?
Das würde ich nicht überschätzen. Also wenn wir jetzt etwas mal den westlichen Balkan verlassen, dann gilt das zum Teil eben auch für den östlichen Balkan, Rumänien, Bulgarien. Dort gilt, dass die energetische Abhängigkeit von Russland im Punkt Gas sehr hoch ist. Trotzdem stellt es sich überall schwierig dar, für Russland seinen Einfluss wirklich geltend zu machen. In Rumänien hat Wahlergebnis letztes Jahr bei der Präsidentenwahl dem Möglichkeiten einen deutlichen Riegel vorgeschoben. In Bulgarien ist es doch zwar klar, dass Bulgarien Kontakte nach Russland haben will, auch mit Blick auf die Atomwirtschaft und Ähnliches, aber letztlich ein Mitglied der EU ist und nicht herausgelöst werden kann. Es sind wieder vor allem die wirtschaftlichen Momente in Kombination mit Sympathiewerten. Und Sympathie genießt Russland in erster Linie in Südosteuropa, in Serbien und in Griechenland. Bei allen anderen Ländern tut sich Russland doch eher schwer.
Wie ist dann die Stimmungslage? Tendieren die Menschen dort eher zur EU oder zu Russland?
Emotional tendieren die Menschen eben in den beiden Ländern, die ich nannte, Serbien und in Griechenland, in manchem eher zu Russland, obwohl das bei Griechenland schon mit einem Fragezeichen zu versehen ist. Dort gibt es eigentlich keine alte Tradition von Russlandfreundlichkeit. Das sind eher ideologische Gründe und allgemeinpolitische Gründe, die die jetzige Regierung auch schon in ihrer Oppositionszeit nahe zu Putin treiben. Richtige, tiefere Wurzeln hat ein Sonderverhältnis zu Russland eher in Serbien. Und dort ist tatsächlich die Öffentlichkeit sozusagen pro-russisch, aber mit dem Kopf und Verstand überwiegend doch noch pro-europäisch.
Die Europäische Union zögert vor weiteren Erweiterungen. Serbien wartet auf seinen Beitritt. Wie kann denn die EU auf die Machtansprüche Putins in der Region reagieren?
Das ist in der Tat ein wichtiger Punkt. Die Europäische Union kann eigentlich angesichts ihrer eigenen beschränkten Mittel nur mit zwei Dingen reagieren. Erstens, indem sie die Beitrittsperspektive trotz eigenem Unwillen zu erweitern realistisch erscheinen lässt und aufrechterhält, und zum anderen, indem die materiellen Vorteile, die immer noch für die EU sprechen und viel weniger für das ja auch in großen Finanzproblemen sich befindende Russland, deutlich gemacht werden.
Abseits aller Diskussionen um den griechischen Antrittsbesuch in Moskau baut Putin seinen Einflussbereich auf den Westbalkan aus. Welche Strategie Russland verfolgt und wie die Europäische Union darauf reagiert, darüber habe ich mit Konrad Kleving gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.